Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. So, was steige ich ein? Oder willst du was erzählen? Du kannst was über deine Woche erzählen.
Ja, unsere Woche war anstrengend, muss ich sagen. Also die letzte Woche. Diese Woche ist wieder gut, aber letzte Woche war wirklich, uns hat es beide erwischt. Erst mich. Und das finde ich immer gar nicht so schlimm. Aber wenn die Kleine dann krank ist, und die war wirklich doll krank. Also es war so doll, dass wir, und ich renne normalerweise, bin nicht so eine Mama, die wegen jedem Pieps zum Kinderarzt läuft. Wir sind eigentlich ehrlich nur wegen der U-Untersuchung da, sonst ganz selten. Wir mussten hingehen. Es war auch ein Erlebnis für sich. Wir haben 1,5 Stunden auf ein Rezept gewartet. Und ich muss sagen, wir sind ja privat versichert. Wir waren vorher in einer rein Privatarztpraxis und jetzt sehe ich den Unterschied. Das ist eine Praxis für alle Kassen, sowohl privat als auch gesetzlich. Das merkt man. Also in unserer alten Praxis war ich immer die Einzige, die da war. So, man hat 5 Minuten gewartet, keiner war da. Danach kamen die Nächsten, war ganz entspannt. Und hier war, also wie gesagt, 1,5 Stunden auf ein Rezept mit krankem Kind. Das war nicht so cool, aber der Arzt ist wirklich super, hat sich sehr viel Zeit genommen für uns. Und die Kleine musste Antibiotika nehmen, zum ersten Mal tatsächlich. Vorher hatte sie das noch nie nehmen müssen, die hatte einen Harnwegsinfekt. Dann hatte sie Fieber, dann hatte sie Halsschmerzen, also dann musste sie spucken. Also sie hatte gefühlt die ganze Woche das volle Programm, mehrere Tage Fieber und ihr ging es wirklich richtig schlecht, dass sie auf dem Sofa lag und, oh Mama, ich will nur schlafen, ich bin so müde und nur am Schwitzen die Kleine und ganz fertig. Jetzt geht es ihr wieder besser, Gott sei Dank, aber es war so in der Woche. Mir ging es dann auch schon nach ein paar Tagen wieder besser, aber ich habe wirklich gemerkt, also es hat mich mental auch ziemlich runtergezogen. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Trauer dann auch da so sehr hoch kam, weil ich gemerkt habe, wie alleine man doch damit ist. Ne? Wir haben auch noch einen Hund. Ich glaube, alle alleinerziehenden Mamas, Papas, die Haustiere haben und ein krankes Kind und der Hund muss ja auch mal rausgehen und die Kleine ist halt doch, also sie kann schon mal dann die paar Minuten alleine zu Hause bleiben, das nicht. Wollte sie aber nicht. Sie wollte aber auch nicht mitkommen, aber der Hund musste ja nur mal raus. Was machst du dann? Ne? Kannst den Hund ja auch nicht reinmachen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, dass man doch so den Alltag total alleine wuppen muss. Ne? Wirklich nur, wann bringe ich den Müll raus? Also Lebensmittel konnte ich mir Gott sei Dank liefern lassen. Toi, 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 wir wohnen in einer Großstadt, da geht das. Ich musste jetzt nicht nur einkaufen fahren. Da kam hier der Lieferservice, hat uns vor die Tür gestellt. Alles super. Aber ne, wann geht der Hund Gassi mehrmals am Tag? Und wenn das Kind so krank ist und ein Kind mit Magen-Darm und Kotzschüssel mitzunehmen. Also ich habe da eine ganz liebe Nachbarin, die hat mir dann angeboten, komm, sag Bescheid. Die haben nämlich auch einen Hund. Wir nehmen Ida mit zur Gassi-Runde und sowas. Aber ich habe mich doch sehr allein damit gefühlt, ne? Weil meine Familie, die musste dann auch arbeiten. Die haben ihre eigenen Familien, was ja auch völlig okay ist. Aber man selbst ist dann so, ja, so, ich habe mich so allein gefühlt. Und das hat mich so richtig runtergezogen, auch so die ganze Trauer irgendwie. Dann war ich wieder so wütend auf das Leben, ne? Dass das so scheiße ist und wir diese Situation haben, dass wir nun mal jetzt alleine sind. Und ich habe mich wirklich, also ganz einsam gefühlt. Ne, weil ich ja trotzdem arbeiten musste irgendwie. Ich bin selbstständig. Man muss ja Geld verdienen. Die Rechnungen zahlen sich nicht von alleine, auch nicht, wenn man trauert.
Ja,
auch wenn
stimmt.
Einige das immer ganz gerne annehmen. Ne? Mhm. Gönn dir doch mal ein bisschen Ruhe. Ja, würde ich ja gerne. Geht aber nicht, weil selbstständig schon seit mehreren Jahren, auch nicht erst, seitdem mein Mann gestorben ist, funktioniert leider nicht so ganz. Und man gibt da so sein Bestes. Aber es war sehr, sehr anstrengend. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder langsam in unseren Alltag reinkommen. Wobei am Freitag ist schon wieder Kita zu, das Konzepttag. Und ich glaube, den Montag auch später, das auch die Woche drauf ist auch wieder irgendwas zu. Es ist sehr, sehr anstrengend momentan.
Ich glaube, dass in so Momenten, ich kenne das auch, dass da die Trauer durchkommt, weil du warst ja auch selber nicht in deiner Kraft, warst ja auch selber krank. Ich glaube wirklich, also wenn wir geschwächt sind, egal ob das irgendwie durch die Krankheit eigene ist oder durch das Kindes, ich glaube einfach, dass das dann auch viel schneller wieder so Form annimmt. Ich kenne das ja selber.
Ja.
Das sind tatsächlich die Momente, wo ich sehr wütend werde. Und wo ich dann auch echt oft nach oben fluche.
Ja, ich
und
sag auch.
Danke, hoffentlich geht's dir gut auf deiner Wolke.
Ja, ja.
Während ich die Kotzschüssel halte und versuche irgendwie alles gleichzeitig.
Ja, genau, dann die Katzen die Haare festhalten, während das Kind spucken muss, währenddessen der Hund schon, ich muss aber raus, hier schon rumfiebt vor der Tür. Und ich so, ja, Ida, ne, erst um 11 mit dem Hund morgens rausgehen, weil anders schafft man es dann nicht. Dann selbst muss man ja auch nochmal duschen und sich fertig machen. Ja, ja, das ist auch, denn dann habe ich auch geschimpft und das war echt so weit, dass ich dann wirklich einmal ins Schlafzimmer gehen musste und wirklich in mein Kissen geschrien habe. Also dann hört man es ja nicht, weil es ja gedämpft ist. Aber ich war so traurig und wütend und sauer auf, nicht auf meinen Mann, sondern einfach auf die Situation, dass das so anstrengend ist. Und dass ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass es jemals nicht anstrengend war. Also das ist ja bei uns ja jetzt eigentlich erst 2 Jahre her, aber die Kleine ist jetzt länger ohne ihren Papa als mit ihrem Papa auf der Welt. Aber fiel jetzt auch alles so in diese Zeit. Sie wird ja jetzt auch bald 4 in wenigen Wochen. Denn man ist geschwächt und eh schon so anfällig für alles. Und ich bin dann sowieso total emotional und völlig, weil ich brauche ja auch meine Routinen. Das ist mit ADHS, ist es bei mir so, ich brauche meine Routine. Wenn ich die nicht habe, falle ich komplett raus.
Dann ja, und die geht fallen der Hund natürlich mit
komplett weg. Dann geht der Hund erst um 11 Uhr Gassi, die Kleine geht erst abends um 22 Uhr ins Bett. Mittag gibt es irgendwie, keine Ahnung, um 16 Uhr gefühlt, ne? Oder wir bestellen uns was zu essen. Ich merke das richtig, wie einen das dann, diese ganze Situation einfach so belastet. Weil man da ja auch nicht raus kann. Das ist ja, man kann es ja jetzt nicht ändern.
Das ist es doch.
Man kann es nicht ändern. Na klar, man kann Hilfe annehmen und ne, meine Mama und auch meine Schwestern, die sind auch da, wenn es brenzlig wäre. Meine Mama kam dann auch, weil wir haben ja den alten Hund, die nun mal nicht mehr alleine bleiben kann, weil sie dann hier richtig Radau macht zu Hause. Das heißt, zum Kinderarzt konnte ich erst, Mama kam, hat auf ihr aufgepasst, auf unseren Hund, damit ich mit der Großen, also mit meiner Tochter zum Kinderarzt konnte. Das ist alles, man muss so viel organisieren, das ist so, ich muss so viel rumdenken und das ist, also der Mental Load ist, also Mental Load hat ja jedes Elternteil, ne? Aber ich finde, wenn du das alles so alleine wuppen muss. Das sind, wie gesagt, so Kleinigkeiten, ne, dass ich schon koordinieren muss, okay, wann bringe ich den Müll raus, wann verbinde ich das mit dem Pappe wegbringen und so. Das muss halt auch effizient sein. Mhm. So, ich war froh, als es der Kleinen dann am Wochenende wieder besser ging, wie bei meinen Schwiegereltern waren und sie da gespielt hat und ich mal ein Buch lesen konnte oder mich mal ausruhen konnte, irgendwie ein bisschen auf dem Sofa sitzen. Weil ich jetzt zu Hause war das einfach, es war zu viel. Und jetzt ist Gott sei Dank, toi, 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 ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so, dass wir die Krankheit überstanden haben und wir jetzt wieder so ein bisschen zurück in die Routine finden. Wobei auch meine Therapie jetzt auch, ich merke das auch total. Ich habe jetzt die letzte Woche, musste ich ja absagen, weil die Kleine krank war. Diese Woche wurde abgesagt, spontan, weil meine Therapeutin krank ist und die nächsten 3 Wochen fällt aus wegen Urlaub. Das heißt, ich habe jetzt 5 Wochen keine Therapie. Oh, ich merke das. Man denkt ja immer so, ich mache das jetzt seit über 1,5 Jahren bin ich in Therapie und ich dachte irgendwann so, oh ja, vielleicht bin ich jetzt langsam durch, mit der Trauer, das habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Ich weiß damit umzugehen, ich verdränge sie nicht. Aber ich brauche das doch noch. Gerade jetzt, gestern hätte ich sehr gebraucht, dieses Thema Einsamkeit, was gerade sehr stark hochkam bei mir. Dieses Thema Trauer auch bei meiner Tochter. Ich würde jetzt nicht sagen direkt Trauer, aber sie fragt halt viel mehr. Man merkt halt, ne, sie wird immer älter und sie fragt viel mehr nach Papa und sie erzählt auch viel mehr nach Papa. Und was sie jetzt auch immer macht, ist, sie malt ganz viele Herzen für Papa und erzählt von Papa und sagt auch immer, ja, Mama, weil letztens, dann habe ich auch irgendwas erzählt und meine so, ja, der Papa hat dir auch zugeguckt, wie du das gemacht hast. Meinst du, aber Mama, du weißt doch, der Papa ist im Himmel. So, also für sie ist das so selbstverständlich, aber trotzdem fragt sie jetzt ganz viel nach immer. Und man merkt auch, und auch aus Gesprächen mit ebenfalls Betroffenen, deren Kinder schon älter sind, wo die Kinder den Papa auch verloren haben, als sie 1 waren. Meine Kleine war ja 1 Jahr alt. Und die sind jetzt schon, kommen langsam in die Pubertät. Und da habe ich schon so rausgehört, dass es da denn wohl schon, dass man merkt, da kommt dann die Trauer so raus. So, wenn die Kinder älter werden, auch wenn sie den Papa sich gar nicht mehr an ihn erinnern können, aber irgendwo geht die Trauer dann doch hin oder der Schmerz oder dieses Erlebte.
Ja.
Das belastet mich auch als Mama, so zu wissen, dass man dem Kind da auch irgendwie eine Stütze sein muss. Man hat ja auch noch seine eigene Trauer. Es ist einfach...
Es hört nicht auf.
Es hört nicht auf. Es,
ja.
Genau.
Du weißt, dass das irgendwie dich die nächsten Jahre begleiten wird, weil das Kind ja immer wieder unterschiedliche Entwicklungsschritte macht.
Richtig.
Und dadurch natürlich dann auch ganz anders versteht. Und dann kommen andere Fragen. Also ich habe das auch festgestellt. Und nochmal kurz zu dem Punkt, also mit dem Alleinsein, wenn es euch nicht so gut geht und so und du dann aus deiner Routine herausfällst, mir geht's so, wahrscheinlich, wir sind ja vom Typ her da ziemlich ähnlich. Was mich so sauer macht, ist auch diese Hilflosigkeit und dass ich das selber nicht in meiner Gewalt habe. Ich kann es selber nicht ändern.
Ja.
Weil ich normalerweise immer so vom Typ. Ja. Ich war immer vom Typ her so, Problem da, Lösung kommt. Problem da, Lösung kommt. Also ich war irgendwie nie früher in dieser Opferhaltung, dass ich sage, oh Gott, dass das jetzt alles mir passiert und das ist alles so ganz furchtbar und ich kann auch nichts dran ändern und alles ist ganz schrecklich. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Wenn alles normal läuft und die Routinen da sind, ist dir nicht so bewusst?
Nein, gar nicht.
Und wenn dann sowas passiert, irgendwie eine Kleinigkeit, ich meine, wie oft ist ein Kind krank? Ist es eigentlich was, wo du sagst, ach ja, gut, dann. Und dann haut es dich total rein. Und ich glaube, noch ist es bei mir nicht diagnostiziert, aber ich kann das verstehen, dass bei dir dann das, wenn du es mit dem ADHS, wo du ja wirklich echt an Routinen festhalten musst.
Genau.
Und dann ist mal am Tag, am Abend, du bist erschöpft, du weißt nicht wovon, nichts ist geschafft, alles ist im Durcheinander, du isst schlecht, dementsprechend geht es dir dann auch nicht so gut.
Ja, richtig. Richtig. Genau dieser Kontrollverlust ist es.
Also bei uns läuft es zum Glück ganz gut gerade.
Gott sei Dank.
Die Schule groovt sich ein. Beide sind happy, hingehen zu können. Ich darf jetzt habe ich es schon ausgesprochen, ne? So, Ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich so bleibt. Aber mir ist schon auch klar, dass wir jetzt den Winter auch nicht, dass wir so ganz unbeschadet werden, wahrscheinlich auch nicht davon kommen. Aber im Moment freue ich mich, dass es gerade echt läuft. Und ich gehe jetzt immer mittwochs in so ein Yin-Yoga.
Schön.
Also da komme ich übrigens gerade her und es ist so mega toll. Und ich liebe Freundin von
Yin-Yoga.
Mir macht das.
Toll.
Ja, ist so schön.
Och, ja.
Und ich habe jetzt wirklich jahrelang, auch seit das passiert ist, mit Holger und so, dass ich alleine bin. Ich bin gar nicht mehr in einen Yoga-Kurs gegangen, weil wann soll ich das dann auch noch machen?
Richtig.
Das war mir irgendwie so. Ich habe es dann schon zwischendurch, weißt du, hier mit Mehdi Morrison, YouTube und so.
Genau.
Aber ich habe festgestellt, da hinzugehen, die arbeitet da auch mit so Düften, ja, so ein bisschen.
Ja, oh, toll. Och, liebe ich, ja.
Ich war auch vorher schon in Yoga-Stunden von ihr, aber dass die diese Elemente so inzwischen so mit reinnimmt und so schön singt, das war wirklich so schön, muss ich echt sagen. Deswegen bin ich heute eigentlich ganz beseelt.
Schön.
Hab aber gerade. Ist auch was Tolles zwar, aber ich habe gerade Besuch. Gestern sind meine australischen Freunde angekommen, die bleiben jetzt bis Samstag. Und das ist ganz toll, weil wir kennen uns auch schon seit 2009. Da haben wir damals zusammen in Sydney gelebt. Und die Kennenlerngeschichte, die ging ja 2009 mit Holger los und so. Und ich bin dann nach Australien gegangen, kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe. Die kennen diese ganze Liebesgeschichte von uns eigentlich.
Oh, schön, ja.
Also wir waren immer wieder da, weil er meine Liebe für Australien da geteilt hat und mit mir immer wieder hingeflogen ist und so. Und wir haben ja dann 2016 da auch geheiratet. Und das, da
ach,
waren
die
auch alle. Ja, in Sydney. Mhm.
Ach, toll.
Ich weiß nicht, was ich für eine Verbundenheit habe mit der Stadt. Ich bin ja auch eher so ein bisschen rationaler Typ.
Ja.
Irgendwas habe ich mit der Stadt, weil jedes Mal, wenn ich quasi an Anflug bin, fange ich an, wie ein Schlosshund zu weinen. Wirklich.
Oh.
Es ist was Schönes und ja, natürlich ist es die Vorfreude, aber ich habe mich auf schon andere Dinge gefreut und da ist es wirklich krass. Eines Tages, wenn die Kids irgendwann mal erwachsen sind und so, irgendwann werde ich da auch mal hingehen, glaube ich, wenn es denn möglich ist. Ist ja nicht so einfach. Das ist tatsächlich so ein Ding. Auf jeden Fall, die sind gerade da.
Schön.
Und die wissen, was passiert ist, aber mehr halt eigentlich auch nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die kennen uns zu zweit. Die haben meine Kinder noch nicht kennengelernt. Also es fühlt sich immer an, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. Und die kommen dann hierher und sie sagen, das ist so krass, jetzt ist da einfach Holger weg und dafür zwei Kinder da. Das ist so absurd eigentlich. Und das hat mir das Ganze auch nochmal so bewusst gemacht. Also gestern war schon nochmal so ein bisschen emotional. Aber eigentlich läuft es gerade und darauf möchte ich mich fokussieren, weil man weiß ja, wie schnell es wieder anders gehen kann.
Das ist, ja. Das ist heute von heute auf morgen ist plötzlich ja, hier alles.
Genau, deswegen freue ich mich so.
Ja, ja.
Heute Vormittag ist noch alles in Ordnung.
Ja, ja.
Und jetzt auch Vorbereitung auf die Episode. Das war jetzt tatsächlich die erste Episode, auf die ich mich irgendwie inhaltlich vorbereitet habe.
Ja.
Das war auch nochmal krass. Kindertrauer und mit Kindern über das Thema sprechen ist schon eine, finde ich, eine andere Nummer nochmal. Für einen selber so.
Ja, bei uns beiden sieht man halt auch einfach, wie unterschiedlich das sein kann. Bei euch ist es ja durch die lange Krankheit und dadurch, dass auf jeden Fall der Ältere bei euch ja schon ein Alter hatte, wo man halt schon ein bisschen mehr erklären muss.
Ja.
Dein Kleiner war ja noch ein Baby und meine war eins. Bei uns war es dieser plötzliche Unfall. Es ist halt so, wie erklärt man das Kindern? Wie bereitet man Kinder in eurem Fall halt auch darauf vor, ne, dass der Papa irgendwann nicht mehr da ist? Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, weil das ja auch was ist, womit man sich ja im Normalfall nicht so sehr beschäftigt. Warum auch? Ne? Es ist ja auch immer so, es passiert ja immer nur den anderen sowas. Wir sind die anderen, denen das passiert ist. Und ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Ne? Ich dachte immer, ne, wir werden mal Oma, Opa und sterben mal vor unserem Kind oder unseren Kindern. Da beschäftigt man sich nicht so mit, außer ne, ist eine Krankheit oder jetzt in meinem Fall, wo dann halt der Unfall schon war. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass man sich dann da schon, spätestens dann, wenn es passiert ist, und beim Unfall kannst du dich ja nicht vorbereiten, das passiert ja plötzlich, aber wenn man zum Beispiel weiß, da ist eine Krankheit, die kann vielleicht tödlich enden oder man weiß schon, es geht nicht gut aus, dass man sich dann schon damit beschäftigt, wie gehe ich daran, weil da kann man, und ich bin überhaupt nicht geschult in sowas, das ist jetzt wirklich nur das, was ich als Betroffene gelernt habe, was mir erzählt wurde. Ich habe lange mit dem Kriseninterventionsteam drüber gesprochen und auch mit meiner Therapeutin. Man kann da halt auch viel falsch machen oder Kindern Sachen vermitteln, die zuerst vielleicht ganz gut sind, weil dann hat man es den Kindern irgendwie beigebracht und ausgesprochen und gesagt, aber die ganz, ganz viele Nachwirkungen haben können, die eben nicht so gut sind. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall einmal drüber sprechen und sich halt auch Gedanken darüber machen, wenn man halt irgendwann mal, hoffentlich natürlich nicht, ich wünsche das niemandem, aber so eine Situation kommt, weil das einfach ganz wichtig ist, ja, sein Kind, seine Kinder, egal wie alt sie sind, kindgerecht zu begleiten.
Ja. Zumal man ja selber dann in so einer, das finde ich auch so wichtig, also du bist ja dann in einer Ausnahmesituation.
Genau.
Und wenn du dann vorher natürlich dann schon ein bisschen dich erkundigt hast, wo du dich zumindest hinwenden kannst oder was du,
richtig,
in welche Richtung du gehen kannst, ja. Soll ich mal erzählen, wie das bei uns war?
Ja,
wie ich das gemacht habe mit dem Älteren?
Ja.
Weil wie du gerade schon gesagt hast, der Kleine war ja klein. Mit dem konnte ich über sowas noch nicht sprechen.
Konnte der schon sprechen, der Kleine eigentlich? Auch noch nicht sprechen, okay.
Nee, der war zum Zeitpunkt der Diagnose 10 Monate.
Okay, ja.
Das war noch alles viel zu früh. Ich wusste auch nicht, wie es mit dem Älteren ist, weil mit 4, der war schon von der Sprachentwicklung her so, dass ich schon das Gefühl habe, der versteht sehr viel und der spricht auch viel und man kann mit ihm über sowas sprechen. Also wir haben ihn von Anfang an mit reingenommen. Was bei uns die Geschichte war, ich sag's nur ganz kurz, weil wir das ja in den vorigen Episoden schon hatten, aber mein Mann ist diagnostiziert worden mit Darmkrebs im Februar 2022 und da schon mit Stadium 4 und palliativ, das heißt, dass es unheilbar sein wird und dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist.
Mhm.
Was wir damals gemacht haben, es war eher intuitiv. Wir haben den schon von Anfang an mit involviert. Das wollte mein Mann auch selber machen, was ich gut fand. Er war ja zu dem Zeitpunkt dann auch noch zu Hause und wir haben ihn relativ schnell, weil klar war, dass er viel Zeit im Krankenhaus verbringen wird und somit viel Zeit von zu Hause weg, hat er ihn auf die Seite genommen, hat gesagt, okay, hör mal zu. Die Ärzte haben eine Kugel in meinem Bauch entdeckt. Diese Kugel, die macht meinen Körper krank und die Ärzte versuchen, diese Kugel jetzt wegzukriegen. Aber weil die schon so groß ist, muss ich sehr viel Zeit im Krankenhaus verbringen, weil die Ärzte da einfach ein ganz anderes Werkzeug haben.
Ja.
Das hat er auch verstanden und das war für ihn jetzt erstmal auch gar nicht schlimm. Er hat schon gesagt, oh, das findet er schon doof, dass er jetzt irgendwie öfter weg ist. Aber er hat dann gesagt, ja, gehst ja weiter hier in den Kindergarten und ich hole dich vielleicht jetzt mal jeden Tag ab, aber ich hole dich auf jeden Fall auch noch ab. Deswegen war das jetzt erstmal überhaupt gar kein Stress. Von den Fakten her war es dann so, dass mein Mann phasenweise im Krankenhaus war und dann Chemos bekommen hat und so weiter. Und dann war er aber auch erstmal wieder da. Was ich unterschätzt habe, ist, dass ich mich ja auch verändert habe. Das heißt, mit dieser Diagnose kam schon bei mir antizipatorische Trauer. Vor dem eigentlichen Tod ging bei mir ja schon ein bisschen was los. Es ging eine Panik los, dass wir das nicht schaffen könnten. Ich war nur am Recherchieren. Also ich habe mich auch verändert in der Zeit. Und das habe ich so ein bisschen unterschätzt, weil Kinder brauchen ja, wenn sowas ist, Halt und Routinen, die Richtig. Weitergehen und so. Und ich habe das natürlich schon gemacht. Der ging weiter in den Kindergarten. Ich habe ihn zu ganz normalen Uhrzeiten wie auch immer abgeholt. Aber ich war trotzdem ja von meiner Verfassung her nicht die gleiche Person. Und das war schon ein bisschen blöd. Und darüber habe ich nie mit ihm gesprochen, weil ich selber ihn nicht verstanden habe. Was ich aber schon gemacht habe, war, wenn er Fragen hatte, wie geht's der Kugel im Papas Bauch oder so, das habe ich schon mal beantwortet. Aber ich bin jetzt proaktiv nicht auf ihn zu, weil erstens hatte ich selber keine Ahnung und zweitens wollte ich ihn jetzt auch nicht bequasseln. Also ich habe es da eher so mit diesem weniger ist mehr. Wenn er Fragen hatte, habe ich sie beantwortet und wenn keine Fragen kamen, habe ich ihn quasi sein lassen und so.
Die Kinder waren ja auch mit im Krankenhaus oder haben ja auch gesehen, wie sich der Papa äußerlich verändert hat. Kam da dann von dem Großen irgendwann mal was, dass er dazu was gesagt hat? Weil der Papa sah ja dann am Ende anders aus, oder?
Der war immer im Krankenhaus für die Chemo und kam dann wieder raus. Ich glaube, es waren immer 3 Tage war da drin, 10 Tage war er raus. Und diese 3-4 Tage konnten wir eigentlich immer so ohne Besuch ganz gut überbrücken.
Okay, ja.
Ja, und dann ging das aber nach 6 Monaten relativ schnell. Da kam dann diese Information, kurz ein paar Tage vor seinem Tod, dass der Tumor die Darmwand durchbrochen hat und dass es jetzt quasi sich nur noch um wenige Tage handelt. Und dass er alle, die er nochmal sehen will, jetzt zu sich bestellen soll. Also das war schon krass. Jetzt wurde es halt endlich. Und da wusste ich am Anfang auch noch nicht, was tun. Natürlich kommen die Kinder nochmal zu ihm, er wollte sie sehen und natürlich sehen die ihren Vater noch. Da haben wir uns dafür entschieden, dass die Kinder nicht wissen, dass es das letzte Mal ist. Da war ich völlig nur überfordert. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das gut war oder schlecht. Er wusste es, ich wusste es, aber die Kids wussten es nicht. Die waren nicht im Krankenhaus drin, sondern draußen in so einem Park. Er konnte mit dem Rollstuhl noch rauskommen. Genau, und da haben die auch total unbefangen und wie Kinder halt sind, mit ihm nur gespielt und auf dem Rollstuhl rumgeklettert und was weiß ich. Ein Eis mit ihm gegessen und so. Also es ist eigentlich schon, wenn man überlegt, gell, das ist natürlich echt, also im Nachhinein betrachtet, das sind so Situationen, die verdränge ich echt am liebsten. Weil das einfach so, weil du wusstest die ganze Zeit, der verabschiedet sich jetzt gerade innerlich für immer von seinen Kindern und wird sie nie wieder sehen.
Ja.
Der rollert da jetzt in seinem Rollstuhl nach drinnen und weiß, es war der letzte Blick auf seine Kinder und er wird jetzt sterben. Er war ja geistig komplett da. Also es ist schon, also ich stelle mir das so krass, also es war für mich natürlich auch super krass, aber ich stelle mir auch für ihn.
Das ist unvorstellbar.
Also es war echt krass. Als der Tag dann vorbei war, habe ich dann entschieden, mir Hilfe zu suchen, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt den Großen involvieren, dass das jetzt die letzten Tage sind oder konfrontiere ich ihn dann erst mit dem Tod? Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe dann damals von einer Kinderstiftung, die heißt AETAS, das ist so eine Kinderstiftung in München, meine ich, sitzen die und die haben so eine Kinderkrisenintervention, so ein Team da sitzen. Und da habe ich mit einer telefoniert, die war ganz toll, die ist halt geschult auf das ganze Thema und die hatte ich eben gefragt, involviere ich ihn, A, und B, wie?
Mhm.
Was sage ich zu dem Kind, das 4,5 ist? Was sind die richtigen Worte? Also wie macht man sowas? Und die hat dann mir geholfen, quasi individuell zu unserer Situation die passenden Worte zu finden. Also individuell im Sinne von, da ist eine Kugel im Bauch, was wir ihm bis jetzt gesagt hatten, wie alt er ist und so weiter. Und dass der Papa eben derjenige ist, der sterben wird. Und dann hat die mir eben ein paar Tipps gegeben, was ich sagen soll.
Mhm.
Und es war so ungefähr sowas wie, die Ärzte haben alles versucht, diese Kugel aus Papas Bauch rauszukriegen, aber es hat leider nicht geschafft. Die Kugel ist immer größer geworden und Papas Körper ist jetzt inzwischen sehr schwach und am Ende und also in den nächsten Tagen sterben wird.
Mhm. Oh Gott.
Also sie hat auch gesagt, ich muss es so sagen. Also ich soll auf gar keinen Fall irgendwelche anderen Sachen, sondern so klar wie möglich, so hart wie es
Richtig.
Ist, aber ich soll diese Worte benutzen.
Richtig, ja.
Und was sie aber noch gesagt hatte, ich glaube, da muss auch jeder selber da irgendwie die Worte. Ich fand es schön, weil Holger auch entschieden hatte. Ich habe mit Holger natürlich dieses Gespräch auch gesucht, was oder wie oder was er für seine Kinder sein möchte, wenn er nicht mehr da ist, also im Körper nicht mehr da ist. Und dann hat er gesagt, er wäre gern Schutzengel für seine Kinder. Also war für mich klar, dass wir dieses Sinnbild mit Himmel und so haben werden. Und das wusste die auch. Und die hat gesagt, sie würde in unserem Fall das jetzt so machen, dass sie Körper und Seele separieren würde und dass ich sagen soll, Papa wird sterben, aber dass das der Körper ist, der da quasi am Ende ist.
Mhm.
Und dass die Seele von Papa aber quasi in den Himmel wandert und er dann als Schutzengel fungiert. Also so war in unserem Fall die Geschichte. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich habe mich da echt drauf vorbereitet, weil ich wusste, ich habe nur diesen einen Versuch, diesen One-Shot.
Ja.
Ich wusste, ich kann jetzt, also sowas sagt man nur ein einziges Mal. Und das wollte ich halt echt nicht verkacken. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet und war irgendwie, habe versucht, dass der Kleine weg ist, dass ich wirklich Stille habe mit ihm und dass ich das wirklich, und dass sie das sagen kann. Und er schaut mich an, sagt da, aha, kann ich jetzt Dino spielen gehen? Und ich, okay, gut.
Das,
ja,
sind, das sind Kinder, ne? Das sind Kinder.
Und ich so, das war quasi
die verstehen das noch gar
Gespräch.
Nicht.
Das war...
Die verstehen doch gar nicht die Tragweite, ne, was das bedeutet, Tod.
Richtig.
Also so, ja, Papa ist nicht mehr da, aber die wissen nicht, ne, wenn du sagst, tot, gestorben, was ist das? Das weiß meine Kleine, oh, die wird ja jetzt 4, ähnliches Alter wie dein Großer damals.
Stimmt, ja.
Die wissen nicht, was tot bedeutet.
Und dann ging das Gespräch circa 8 bis 10 Sekunden und dann war er halt nun mal weg. Und dann saß ich da und dachte, okay, gut, das... Aber mir war schon klar, dass das dicke Ende dann noch kommt, weil das jetzt irgendwie nicht alles gewesen sein kann und so. So tragisch das alles ist, aber man hat manchmal schon so Situationskomik oder Galgenhumor ist es so ein bisschen, dass man so Momente hat, wo man sagt, okay, gut, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber es war super wichtig. Man weiß nicht, wie viel versteht so ein Kind schon. Also ich hatte keine Ahnung, wie viel versteht jetzt ein 4-Jähriger vom Tod, wie viel versteht ein Grundschüler vom Tod, ein 11-Jähriger, eine 2-Jährige. Keine Ahnung. Also das, und deswegen war das echt toll, dass es solche Krisenteams gibt, die man da anrufen kann. So würde ich es immer wieder machen, weil die finden Worte durch diese Neutralität, die finden Worte passend zum Alter, passend zur Situation. Du gibst halt ein paar Stichworte hin und die sagt, okay, ich würde so und so und so formulieren. Und das Gleiche habe ich dann nochmal gemacht, als er dann gestorben ist. Die hatte mich schon geschult gehabt, was ich dann sagen soll. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es ist jetzt soweit, Papas Herz hat aufgehört zu schlagen, Papa ist gestorben, Seele wandert in den Himmel und er ist ab sofort ein Schutzengel, der auf dich und auf deinen Bruder aufpasst. Er war dann ganz mitfühlend und ich dachte immer schon, vielleicht hat er jetzt verstanden. Und er hat dann nur gesagt, das macht dich mit Sicherheit sehr traurig, Mama. Und ich
ja,
das macht mich sehr traurig. Aber er hat immer noch nicht verstanden, dass das ja mit ihm auch zu tun hat.
Ja.
Aber es war so, das tut mir sehr leid für dich, Mama. Und ich so, danke, sehr, sehr lieb von dir.
Das verstehen die nicht. Mm-mm.
Was ich auf jeden Fall daraus mitgenommen hatte, ist, dass Kinder immer das Gespräch vorgeben. Also das habe ich daraus gelernt, dass die auf einen zukommen. Man muss die gar nicht irgendwie bequasseln mit dem Thema, sondern die kommen tatsächlich, wenn die neugierig sind, die kommen da irgendwie auf einen zu. Und dass man auf gar keinen Fall, mir ist es, ich glaube, sowas, so ein Begriff wie für immer eingeschlafen wäre mir gar nicht passiert.
Oh,
aber es gibt ja
nee.
Auch so, es gibt ja auch von uns gegangen.
So Umschreibungen, die vielleicht so im ersten Moment so ganz nett klingen und so ganz kindgerecht, aber gerade sowas sollte man nicht sagen, weil das halt dann Ängste bei Kindern schüren kann, dass sie dann Angst haben vorm Einschlafen.
Genau.
Oder wenn jemand weggeht, dann sind sie in so einer Warteposition, weil wenn jemand weggeht, kommt der ja auch wieder. Also man soll da schon ganz, natürlich kindgerecht, aber schon klar, und das ist ja auch das, was du gemacht hast und ich habe das auch so gemacht, und hart formulieren, ne, auch wenn die Kinder das noch nicht verstehen, dass es halt endlich ist. Also, dass diese Person nicht wiederkommt, eben nicht nur in Anführungsstrichen gegangen ist oder eingeschlafen ist, sondern dass derjenige gestorben ist. Und dann kann man natürlich damit arbeiten, bei uns auch, der Papa ist jetzt im Himmel und ist da oben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde das auch ein ganz schönes Sinnbild, das so zu haben, weil meine Kleine sieht jetzt aus, so, bei uns ist das so, wenn sie Flugzeuge oben sieht, die fliegen alle oben bei Papa. Das ist natürlich, sie will unbedingt im Flugzeug fliegen, weil Papa oben ist und so. Aber es ist schon irgendwie ganz schön, dass wir auch diesen Bezug zum Himmel haben, weil wir auch zum Geburtstag, wenn sie Geburtstag hat, lassen wir immer so einen Geburtstagsluftballon steigen zu Papa und das mag sie total gerne. Und dadurch ist der Papa ja auch immer da, weil er immer runtergucken kann und sowas und sitzt da auf seiner Wolke. Das finde ich auch ganz schön, dass man das so für sich nutzt. Andere nutzen vielleicht auch dann irgendwie das Grab dafür als Papas Garten oder so und sagen, komm, wir gehen Papas Garten besuchen und pflegen den und machen den schön und pflanzen da Blumen oder was auch immer. Aber man sollte tatsächlich darauf achten, dass man schon nah an der Wahrheit bleibt und eben nichts verschönt, auch wenn man sich da so irgendwie in diese Ecke vielleicht auch hindrängt, das nett zu formulieren, weil man Angst hat, dass die Kinder das nicht verstehen, die verstehen es auch nicht. Die verstehen dann auch nicht, wenn man sagt, gestorben. Also es ist egal wie alt, sie sind natürlich ältere Kinder schon, aber Kinder 1, 2, 3, 4, 5, 6 verstehen noch nicht, was Tod bedeutet. Mein Neffe war damals zum Beispiel, wie alt war der? 4 oder so? Der hat das auch nicht verstanden. Meine großen Nichten waren schon 6. Die wurden gerade eingeschult in dem Sommer. Die haben das vielleicht schon ein bisschen mehr verstanden. Mhm. Und dann ist es ja auch immer so, jedes Kind geht ja auch ganz anders damit um. Also es gibt Kinder, die verdrängen das dann total. Die wollen da partout nicht drüber sprechen dann. Da sollte man das Kind auch nicht drängen. Und genau das, was du eben gerade auch schon gesagt hast, das Kind gibt das Gespräch vor. Wenn das Kind Fragen hat und drüber sprechen möchte, dann wird es das auch zeigen. Man sollte Kinder niemals dazu drängen oder und ihm sagen, hier, dann können wir drüber sprechen und hier und Papa und hier und da. Das mache ich auch nicht. Also ne, wir reden drüber und wenn die Kleine mal was sagt, beantworte ich ihr die Frage oder so. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt dränge, wir müssen jetzt aber drüber sprechen, um die Verarbeitung hier anzukurbeln oder sowas. Ich denke, das wird, je älter sie wird, umso mehr wird sich zeigen, was dieser Verlust mit ihr gemacht hat und was das bei ihr in ihrem kindlichen Wesen für Auswirkungen hat. Das kann man jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Also Stand jetzt mit ihren, also jetzt nach 2 Jahren, mit fast 4, sie ist ein glückliches Kind. Also dann würde man jetzt nicht sagen, oh Gott, die hat ihren Papa verloren. Das sieht man dem Kind nicht an und das merkt man ihr auch nicht an. Sie ist bis jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise auffällig geworden. Was ich zum Beispiel auch dachte, also ich bin da auch ganz transparent auch in der Kita umgegangen. Also ich habe sie direkt auch am nächsten Tag, also mein Mann ist ja 2023 verunfallt mit seinem Motorrad. Wir haben uns morgens noch verabschiedet und ein paar Stunden später ist er dann von einem Autofahrer übersehen worden. Das ist auch das, was ich der Kleinen auch mitgegeben habe, weil dann bei uns die Einsatzkräfte vor der Tür standen mit Kriseninterventionsteam und ich auch gefragt habe, also die Kleine war 22 Monate alt, was sage ich ihr jetzt? Und die meinten, man soll wirklich, also spätestens am nächsten Tag gar nicht länger warten, kindgerecht formulieren, was passiert ist, damit sie in keine Warteposition kommt. Ja. Damit man nicht sagt, nee, Papa ist auf der Arbeit, Papa ist weggegangen oder sowas, weil sonst wartet sie, dass der Papa wiederkommt. Also ich habe das, glaube ich, dann noch am selben Abend oder am nächsten Morgen gesagt, ich glaube noch am selben Abend sogar, habe ich sie zur Seite gekommen, so Mausi, ne, konnte schon ein bisschen sprechen, aber es war noch ein kleines Kind und habe ihr aber erklärt, dass der Papa einen Unfall hatte, dass er auf der Straße, ein Autofahrer hat ihn nicht gesehen und dass Papa sich ganz toll am Kopf verletzt hat und dass Papa jetzt gestorben ist und im Himmel ist. Und ich glaube, mehr habe ich auch gar nicht erklärt. Mehr wusste ich tatsächlich selbst ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was passiert ist. Selbst wenn, man musste ja auch nicht jedes kleinste Detail, das war ja bei euch auch so, nicht jedes kleinste Detail jetzt da, welche Verletzungen das waren oder so. Aber schon den Grund, was passiert ist, so grob umschrieben. Und dass der Papa eben jetzt im Himmel ist und jetzt nicht mehr zu uns kommt. Dass jetzt nur noch wir beide hier unten sind. Und das war für sie auch okay. Also sie war dann so, die hat das gar nicht so wahrgenommen. Also sie hat dann auch von den Einsatzkräften so einen Trost-Teddy geschenkt bekommen. Was meinten die? Weil du was Besonderes bist und dir was Besonderes passiert ist, kriegen Kinder in Krisensituationen solche Teddys geschenkt von Feuerwehr oder Polizei. Und den haben wir auch immer noch. Der sitzt bei ihr auf dem Bett. Der ist auch ganz heilig. Wir haben mittlerweile auch schon auch einen zweiten über Vitamin B uns besorgt, weil sie den mal in der Kita mit hatte. Und dann hat sie den da vergessen. Und da ist schon, dieser Teddy ist weg. Ne? Was ist, wenn dieser Teddy weg ist? Und seitdem sitzt er jetzt auf dem Bett. Den zweiten habe ich weggepackt für den Fall der Fälle, dass wir einen Reserve haben. Aber das war auch ganz schön, dass die Einsatzkräfte sowas dabei hatten. So ein Trost-Teddy. Das ist, glaube ich, so eine Stiftung, die diese Teddys für Kinder hat, die so besonders schlimme Situationen erleben. Und der ist ja auch ganz doll wichtig. Und damit haben wir viel gearbeitet und auch viel mit Büchern haben wir gearbeitet. Also ich habe jetzt gar nicht, dadurch, dass bei uns die Situation ja so plötzlich war, hatte ich gar nicht die Chance, mich jetzt noch, ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es so eine Krisenorganisation für Kinder gibt, aber ich hatte auch gar nicht die Chance, mich da jetzt noch großartig irgendwie einzulesen, weil das ja alles sofort passieren musste, ne? Das war alles plötzlich. Da war jetzt nur so, okay, was sage ich jetzt? Erst im Nachgang mit meiner Therapeutin habe ich mal drüber gesprochen und die hat mich beruhigt, dass ist alles gut gelaufen, wurde alles gut erklärt und gut gemacht. Aber da musste man natürlich schneller agieren, als jetzt noch da irgendwie sich jemanden zur Seite zu holen, was man im Nachgang mit Therapie auch alles aber natürlich noch machen sollte, wenn man es braucht. Brauchen wir bei der Kleinen jetzt noch nicht. Ich habe halt viel mit Büchern gearbeitet. Das mache ich auch immer noch. Und zu Anfang war es auch eher so, dass ich immer nur da saß, mir diese Bücher heulend angeguckt habe und sie dann noch so, oh Mann, ich habe gar keine Lust, mir jetzt Bücher anzugucken. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Es gibt ganz viele tolle Bücher. Das Loch zum Beispiel vom Zuckersüß Verlag finde ich ganz toll. Oder es gibt tatsächlich auch, man muss ja auch mal so ein bisschen differenzieren, wer jetzt gestorben ist. Wir haben auch ein Buch Papa ist überall, da ist der Papa gestorben. Es gibt natürlich auch viele Bücher über Großeltern, die sterben, weil das ja normalerweise so von der Natur dann vorgesehen ist, von der Reihenfolge, dass sowas dann ist oder auch für Haustiere. Aber ich habe gezielt so nach Büchern geguckt, wo der Papa gestorben ist. Wir können das auch gerne unten mal reinschreiben in diese...
In die Shownotes.
Packen wir mal unsere Bücher rein. Da habe ich mich ganz tolle Tipps auch zusammengesammelt und die mir selbst auch genannt wurden, weil ich damit tatsächlich ganz gerne arbeite, um ihr das einfach ja so kindgerecht nahe zu bringen. Wobei ich echt sagen muss, dass bei ihr, vielleicht weil sie noch so klein war, ich weiß nicht, bei ihr ist es so, es ist so normal für sie. Es ist jetzt nicht so, vielleicht kommt das dicke Ende irgendwann noch, wenn sie in der Pubertät ist. Und da dann die Trauer kommt, aber jetzt gerade ist es für sie, was ich halt viel versuche, ist ihr zu vermitteln, vielleicht auch, weil es mir ein Anliegen ist oder ich mir das selbst so ein bisschen irgendwie ja nicht einreden muss, aber mir selbst so zeigen muss, dass halt jede Familie normal ist oder dass alles Familie ist. Dass halt dieser Traum, den ich immer hatte, so Vater, Mutter, Kind mit Hund und Haus, den gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Also der Papa ist nicht mehr da, wir haben kein Haus, wir haben noch einen Hund und ein Kind, aber dass wir trotzdem eine Familie sind. Und das versuche ich ja auch immer noch so mitzugeben, dass wir trotzdem eine Familie sind, egal, also noch sagt keiner was in der Kita, aber ne, in der Schule weiß ich nicht, manche Kinder sind ja auch manchmal ein bisschen fieser oder so oder sagen, ne, und Papa ist aber gestorben, du hast keinen Papa mehr oder so, weiß ich ja nicht, dass sie da dann auch wirklich hintersteht und sagt, nee, wir sind ja trotzdem eine Familie und der Papa ist, es gibt einen Papa, aber nicht hier unten, sondern da oben, was ja ziemlich cool ist auch, ne, dass sie einen Papa im Himmel hat, das ist mir auch ganz wichtig und auch, dass wirklich alle Gefühle erlaubt sind, das heißt, ich weine auch vor meinem Kind. Ich erkläre ihr immer, warum. Zu Anfang, als sie klein war, hatte sie Angst. Und da habe ich ihr erklärt, warum ich weine. Und jetzt ist das total normal. Und auch sie sagt mir, wenn sie weint, Mama, ich bin jetzt traurig, ich möchte jetzt weinen. Mama, ich bin jetzt böse. Mama, ich bin jetzt wütend. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man Kindern mitgibt, dass das alles erlaubt ist. Dass sie zu Hause einen sicheren Ort hat. Ne? Obwohl uns so was Schlimmes passiert ist, dass sie trotzdem hier zu Hause kann sie sein, wie sie will. Sie kann alles rauslassen. Es ist nicht so, man darf nicht weinen. Ne? Weinen ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist bei uns zu Hause nicht so. Das ist mir ganz wichtig, dass solche Sachen ja normal sind.
Ja, das ist ein echt guter Punkt. Zum Zeitpunkt, als uns das passiert ist, haben wir auf dem Dorf gelebt. Und vor einem Jahr sind wir dann in die Stadt zurückgezogen, weil ich gesagt habe, ich will, dass sie aufwachsen und sehen, dass es alle möglichen Arten von Familie gibt, dass es einen Elternteil Familien gibt. Es gibt ja auch Familien genug, wo Vater oder Mutter abgehauen ist und so. Da gibt es dann die andere Person auch nicht. Es gibt Väter, die zusammen eine Familie gründen. Es gibt Mütter, die zusammen Familie gründen. Es gibt ja Patchwork. Und das war auf dem Dorf einfach, da war das tatsächlich so. Das war dieses Mutter, Vater, zwei Kinder, ein Hund und ein Haus. So ist es da.
Ja.
Klar waren wir auf dem Dorf plötzlich Exoten, denen sowas passiert ist. Mein älterer Sohn war plötzlich der Junge, dem der Vater weggestorben ist und ich war plötzlich nur die Witwe. Das klingt jetzt echt hart, aber es war tatsächlich so. Also ich wollte so nicht weiterleben. Ich wollte nicht, dass er das Kind ist, das jetzt auffällig oder der wurde dann ja auch 6 Monate nach dem Tod auffällig. Man hat ihn überhaupt nicht gut aufgefangen und du denkst, weil alle um dich rum sagen, wir helfen dir, wir unterstützen dich und so. Aber es ist nicht so, weil alle sind damit überfordert. Also ich sage jetzt nicht, dass es nie so ist.
Ja.
Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass es so ist. Und ich wollte das nicht mehr. Ich habe gemerkt, wir kommen hier irgendwie in eine Sackgasse rein. Und jetzt geht es uns 1000-mal besser, weil mein Plan ist aufgegangen. Mein Älterer ist jetzt, der ist eingeschult worden, dann letztes Jahr schon in der Stadt. Er hat sich angefreundet mit Kindern. Also sein, ich würde sagen, sein engster Freund. Da haben sich die Eltern vor 2 Jahren getrennt. Es ist so super wichtig, den Kindern zu vermitteln, du bist jetzt hier nicht der Außenseiter wegen dem, was dir da passiert ist, sondern jeder hat irgendwie ein eigenes Päckchen und in jeder Familie ist irgendwas anders oder so.
Wie heißt das noch so schön? Was sagt meine Mutter? Unter jedem Dach ein Ach oder so. Oder sagt man das nicht so? Ne? Man denkt ja immer so, ach ja, die anderen haben es alle so gut und die haben da ihre Häuser oder ihre schicken Altbauwohnungen und wir wohnen ja auch mitten in der Stadt. Und aber jeder hat irgendwo seins. Ne? Und uns sieht man das ja auch nicht an, was uns passiert ist. das sieht man vielleicht denen auch nicht an. Und da gibt es auch, und das finde ich halt auch das Schöne an der Stadt, also wir haben auch schon in der Stadt gewohnt, als wenn man verunfallt ist. Das war halt so, nach unserem Haus, wo wir gewohnt haben, wir sind ja auch einmal umgezogen, aber damals hatten wir auch zwei Mamas mit einem Kind bei uns wohnen und so. Und also, es war kunterbunt gemischt und das war so, das war irgendwie cool, weil alles ist normal und auch in die Kita, in die meine Tochter geht, die mitten in der Stadt ist, da gibt's alles und das finde ich richtig toll. Natürlich ist es, als uns das passiert ist, war das so, das ist schlimm, das ist ja auch schlimm, es ist ja auch beschissen,
ja,
aber es ist trotzdem, ne, ich bin jetzt alleine mit der Kleinen, alleinerziehende Witwe, das ist nun mal so, ich kann das jetzt nicht ändern, das wird ja auch immer so bleiben, egal ob da nochmal ein neuer Partner kommt oder nicht, was ich mir aktuell noch nicht vorstellen kann, aber man ist ja trotzdem, sie hat ja keinen Papa mehr hier unten. Zu Anfang war mir das selbst noch nicht so klar. Meine Familie war kaputt. Also als mein Mann gestorben ist, also meine Familie ist kaputt. Ich bin jetzt alleine. So habe ich mir das mit 33, als das passiert ist, nicht vorgestellt. Mit einem einjährigen Kind. Ich muss alles alleine wuppen und gucken, wie ich das jetzt schaffe. Wer stellt sich das denn vor? Also stellt sich ja niemand so vor. Das wünscht sich ja auch niemand. Ich musste mir das selbst so ein bisschen einreden, dass wir auch eine Familie sind und dass, ne, auch, es auch nur Familien gibt, wo nur ein Elternteil ist und dass es eben nicht so ist, weil das hat natürlich auch, ich bin auch immer noch in einem Alter, bei uns ist es ja noch gar nicht so lange her, bei dir ja auch nicht. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es so, dass natürlich entweder gründen sie gerade eine Familie oder sie sind gerade dabei, ein Haus zu bauen oder kriegen das zweite Kind. Da ist, hat niemand diesen Step schon, ach, lassen uns jetzt scheiden oder wir trennen uns oder sowas. Ich habe auch keine alleinerziehenden Mamas oder Papas irgendwie in meinem näheren Umfeld, weil das ist einfach, keine Ahnung, ob dass das Alter einfach noch nicht ist, in dem ich bin.
Ist es. Bei mir geht es nämlich langsam los.
Das ist so in den 40ern vielleicht. Ich bin ja jetzt 35. Es ist jetzt gerade wirklich, also ich bin da auch so ein Ausnahmefall dann. Ne? Also ob jetzt nun der Papa gestorben ist oder man sich trennt. Also weder noch. Ich bin halt so jetzt alleinerziehend und alle sind halt so, ja, und wir machen jetzt, bauen jetzt das Haus hier und da und wir kriegen das zweite Kind. Ich so, nö, ich nicht.
Das ist schon hart. Das die sind noch im hart. Aufbau, weißt du.
Das ist hart. Und bei dir ist so, bei dir fällt halt das komplette Kartenhaus zusammen und dann hast du halt auch noch die Trauer von den Kindern, willst da auch nichts verkehrt machen, weil du ja auch denkst, oh scheiße, ne? Als Mutter willst du es jetzt auch nicht versauen und da jetzt noch die Kindheit noch mehr irgendwie kaputt machen. Es ist eine große Last, die man da mit sich trägt. Deswegen finde ich das so cool, dass es halt auch solche Organisationen gibt, die du daraus gefunden hast. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil das echt ein Thema ist, was man nicht vergessen sollte. Und je älter die Kinder auch werden, umso mehr muss man sich damit dann ja auch auseinandersetzen, wenn sowas passiert, weil da ja einfach auch so viel dranhängt. Das kann ja wirklich Depressionen oder andere psychische Erkrankungen nach sich ziehen oder ja, ganz, ganz viel. Das sollte man nicht vernachlässigen. Und ich weiß, bei uns, meine Kleine, wie gesagt, war noch sehr klein, aber ich weiß halt, dass das neben der eigenen Trauer, die ja auch immens hoch ist, man sich da ja auch noch drum kümmern muss, dass das auch nochmal so ein Riesenfaktor, ein Riesen, ja, ganz, ganz schlimm ist und einfach ganz viel, was man jetzt alleine machen muss.
Total. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum bei mir diese krasse Trauerphase erst letztes Jahr begonnen hat, weil mein Sohn hat sich einfach vorgedrängelt. Das klingt jetzt total gemein, aber so war es. Das heißt, ich war erstmal beschäftigt mit diesem ganzen, was der Tod eigentlich so mit sich bringt und diesem ganzen Bürokratie-Scheiß. Tut mir echt leid. Also das zieht sich bis heute teilweise.
Ja.
Und dann ging es 6 Monate nach dem Tod. Ich dachte erstmal, okay, keine Erfahrung mit dem Thema und so. Im Nachhinein bin ich schlauer. Im Nachhinein würde ich Dinge anders machen, aber dass der die ersten 6 Monate total unauffällig war und dann ging es halt total los. Und ich wusste damals schon, dass Kinder anders trauern als Erwachsene.
Mhm.
Aber durch das, dass er wirklich so gar keine Anzeichen hatte, ich habe mich immer so ein bisschen auf der sicheren Seite gesehen, der ist noch zu klein. Der hat nicht verstanden, was da passiert. Und sobald quasi diese nächste Entwicklungsstufe kommt, bin ich für ihn da. Dass diese Trauer nach 6 Monaten aber nicht als Welle kommt, sondern als Tsunami, der alles umgerissen hat, darauf war ich nicht vorbereitet. Und das ist krass, das hatte ich bei der letzten Episode auch schon gesagt, diese Therapie und diese Hilfe anzunehmen, das ist so wichtig, sich sofort selber, in deinem Fall war es nicht abzusehen, in meinem Fall war es abzusehen, deswegen habe ich mich rechtzeitig für mich zumindest um den Therapieplatz gekümmert, aber nicht bei meinem Kind. War eh schon alles so ein Chaos und Papa weg und krank und immer wieder Krankenhaus. Und wenn ich ihn jetzt auch nur zu einer fremden Person, wozu, was soll er dem jetzt erzählen? Er kriegt doch gar nichts mit und so. Also ich habe das unterschätzt. Und erst als er auffällig wurde, habe ich mich um den Therapieplatz gekümmert und entsprechend natürlich 6 Monate warten müssen, was noch kurz ist.
Ja.
Durch das, dass es bei ihm so ein krasser Akutfall war, konnten wir schneller einen Platz bekommen. Aber es waren ja trotzdem noch 6 Monate. 6 Monate, ich überfordert, er überfordert. Der Kindergarten, der damals völlig falsch reagiert hat und dieses Kind ausgeschlossen hat. Das heißt, ich durfte dann täglich nur noch bis um 12 maximal bringen, weil er so wütend, der war so wütend. Der ist nicht auf Kinder los, aber er ist auf Dinge los, eher so. Also er war sehr impulsiv dann plötzlich, auf Dinge losgegangen. Natürlich, da kann es theoretisch auch ein Kind erwischen, wenn man plötzlich mit Steinen schmeißt, ich meine mit Bausteinen und so. die wussten sich nicht zu helfen und haben dann gesagt, nee, das Problem behältst du mal schön selber bei dir zu Hause. Und dann musste ich den irgendwie jeden Tag schon vor dem Mittagessen abholen. Das hat mich immer, ich musste ja weiterarbeiten, ja, komplett eingeschränkt. Damit konnte ich wieder nicht trauern. Das heißt, ich war nur damit beschäftigt, Therapieplatz mit dem Kindergarten zu sprechen. Das war wirklich eine Katastrophe. Deswegen, also ich musste es echt mal in Erfahrung bringen, aber da musste ich irgendwie was grundlegend ändern, dass Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen auf solche Situationen vorbereitet sind. Es muss auch nicht jeder geschult sein in Kindertrauer, aber zumindest einer in so einer Einrichtung, der sagt, okay, das und das und das ist ein normales Verhalten und so gehe ich damit um. Die waren alle komplett lost. Also ich ja auch, ich auch. Aber Routinen sind so super wichtig, wenn sowas passiert. Aber ich konnte keine mehr aufrechterhalten, weil andere ja auch eingebrochen sind. Also Personen, die sich neutral verhalten können, haben es nicht gemacht.
Ja.
Ich habe alles versucht im Alltag. Wir haben vorm Schlafengehen drüber gesprochen, was belastet uns. Wir hatten Sorgenfresser, diese kleinen Stofftierchen, ja, und so. Das habe ich alles gemacht. Aber was ich total unterschätzt habe, ist, es sind zwei Menschen gestorben. Nur einer hat aufgehört zu atmen. Ein Teil von mir ist auch gestorben. Ja. Und für meinen Sohn, gerade für den Älteren, sind beide weggebrochen. Ich war zwar, die körperliche Hülle war da, aber ich habe ja auch komisch reagiert. Also es war, ja, war schon eine Katastrophe. Deswegen, wie du vorhin gesagt hast, den Punkt wollte ich nochmal aufgreifen. Super wichtig, die Einrichtungen zu informieren.
Auf jeden Fall.
Was da passiert ist, dass die sich am besten irgendjemanden zu Rate ziehen sollen, der da jetzt irgendwie, wenn sie es selber nicht wissen und können, unterstützt. Es gibt ja Personen sogar, die da hinkommen. Das Problem ist bloß, und das ist das, was mich in dieser ganzen Trauergeschichte so genervt hat, es gibt schon Personen und Institutionen und so. Aber du kommst in diese Sache, bei dir ja noch plötzlicher als bei mir, du kommst da rein, du bist nicht in der Lage, jetzt nur ewig zu googeln und zu vergleichen und zu gucken.
Da hast du gar keine Kraft für, ne? Es ist, also ich muss sagen, unsere Kita, vielleicht lag es auch daran, dass unsere Kita in der Stadt war, also in der Großstadt, und bei uns haben die super reagiert. Also ich habe das, wie gesagt, ja auch am nächsten Tag direkt morgens gesagt, habe die Kleine hingebracht und da war nie irgendwas, die war damals noch in der Krippe. Die haben natürlich auch mit mir dann das Gespräch gesucht ein paar Wochen später und wir haben nochmal drüber gesprochen. Die meinten auch, die sind sowas passiert und das ist auch schon mal passiert. Bei anderen Kindern, die sind darauf geschult und das fand ich ganz, ganz toll. Also unsere Kita ist wirklich, also ich finde die super. Es gab jetzt auch vor ein paar Monaten einen Elternabend zum Thema Tod und Trauer, extra für interessierte Eltern, wo man sich dann noch informieren konnte und sowas. Das haben sie extra gemacht und da kam dann auch jemand. Also unsere Kita ist da sehr engagiert und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch was, wo ich auch, wenn ich jetzt nochmal eine andere Kita suchen wollen würde oder Zukunftsmusik oder man hat nochmal irgendwie ein zweites Kind, da würde ich immer drauf achten, weil du weißt es nie. Du weißt nie, was passiert. Du weißt auch nie, wie dein Kind reagiert. Es kann so sein wie bei uns, dass alles unauffällig verläuft. Es kann aber auch sein wie bei dir, dass dann das Kind auffällig wird, wie auch immer. Und es ist einfach so wichtig, dass man halt auch die Kinder da begleitet und dass man das nicht unterschätzt, auch wenn Kinder anders trauern. Diese so Trauerpfützenspringer, glaube ich, die sind schnell drin, aber auch schnell wieder draußen. Kinder trauern nun mal anders, auch wenn sie die Trauer nicht so zeigen, aber das geht ja nicht spurlos an denen vorbei. Ne? Irgendwo wird das ja hingehen und irgendwie äußern sie das auch und man muss da halt sehr wachsam sein.
Total, das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ich habe auch im Rahmen meiner Recherche auch gelesen, dass Kinder im Alter zwischen 3 und 8, und da war ja meiner genau drin, dass die sich die Schuld am Tod geben. Das kann passieren, ganz automatisch, weil die oft Dinge, die nicht im Zusammenhang miteinander stehen, miteinander verbinden. Erstens haben sie dieses Allmachtsdenken, dass sie quasi, die Welt dreht sich um sie. Sie sind ja egozentrisch da in dem Alter noch und so. Es ist halt einfach so, dass sie auch dieses Allmachtsdenken haben und so denken, okay, sie könnten auch sowas verhindern. Und dass es tatsächlich so Beispiele gibt von Kindern, dass es ganz oft ist, dass die zwei Dinge miteinander in Verbindung bringen, wie zum Beispiel, in unserem Fall war es so, dass mein älterer Sohn da irgendwann mal, das war schon ein Jahr vorher oder so, irgendwas ausgeschüttet hatte in der Küche und Papa ist ausgerutscht. Den hat es nicht übel hingelassen oder so, aber er ist ausgerutscht und ist halt irgendwie kurz dann so, ah, ouch oder so, ne? Und dann ging das weiter. Und das kann aber passieren, dass das Kind sich denkt, ich bin schuld, weil damals hat sich die Kugel wahrscheinlich in den Bauch von Papa, weil ich damals das Wasser umgeschüttet habe.
Oh Gott, ja.
Das kann passieren. Das macht für uns erwachsene Hirne, macht das keinen Sinn, aber die Kinder sind in dem Alter, können die das durchaus so sehen. In meinem Fall hat er es nie so gesagt. Also mein Kind hat nie gesagt, er fühlt sich schuldig am Tod. Aber er hat tatsächlich schon mal gesagt, er fühlt sich schuldig, dass er es nicht verhindert hat. Das hat er tatsächlich gesagt.
Ach Mann. Mhm.
Er hat gesagt, warum konnten wir das nicht verhindern? Was hätte ich machen können? War ich zu wild, zu dies, zu das oder irgendwas? Und das ist wirklich krass. Das passiert wohl ganz automatisch, dass man den Kindern, wenn die sowas sagen und so ein Gefühl äußern, dass man wirklich sagt, auf gar keinen Fall, also immer wieder sagt, hat nichts damit zu tun. Diese Krankheit in unserem Fall oder der Motorradunfall in eurem Fall, der hat nichts mit dir zu tun. Du hättest da nichts machen können. Und dass man einfach, wenn man merkt, okay, dieses Kind belastet es weiterhin, dass man auf jeden Fall diese Therapie in Anspruch nimmt. Und wenn man lang warten muss auf einen Therapieplatz, dann gibt es auch, ich habe tatsächlich auch, also es gibt ja auch Trauerbegleitungen, gibt es auch für Kinder. Sowas kriegt man, glaube ich, oft schneller, schätze ich.
Gibt es ja auch für kleine Kinder schon. In Hamburg gibt es da auch einen tollen Verein, von den Johannitern, glaube ich.
Ist es Lacrima?
Ja, ich meine ja, das ist schon für Kleine. Ich meine, ab 3 Jahren waren viele Trauerbegleitungen und sind dann erst für Schulkinder. Und da fiel meine ja nun komplett raus oder erst ab 5 oder so. Und das war schon für Kleine, das ist dann nachmittags. Wir waren tatsächlich nie da, noch, also bis jetzt noch nicht da, weil wir es bisher noch nicht gebraucht haben, weil es bei uns noch nicht akut war und ich da auch Rücksprache mit der Therapeutin gehalten habe. Sie meinte, nee, wenn da jetzt noch nichts ist, dann muss man es noch nicht machen. Aber finde ich ganz, ganz wichtig, dass es solche Organisationen gibt, auch für kleinere Kinder, weil das ist auch das, was ich oft gehört habe, dass gerade so die Kleineren, dass es da wenig gibt. Ne? Es gibt natürlich viele Vereine, auch die Wolfsträne zum Beispiel oder sowas, aber ich glaube, das ist eher alles für mindestens Schulalter. Und Lacrima von den Johannitern, ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, das sind die, das schon ab 2 oder 3 Jahren, auf jeden Fall früher los, deutlich früher, so Kindergartenalter.
Ich habe neulich einen ganz tollen Podcast gehört, den könnten wir auch mal verlinken.
Ja.
Da spricht der Gründer von dem Lacrima über genau das Thema. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Das sind die, genau. Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche ist von den Johannitern Lacrima, genau. Und die haben nämlich auch jetzt hier neue Räumlichkeiten in Hamburg aufgemacht. Und das ist ganz toll. Ich habe mit denen tatsächlich auch schon mal geschrieben. Ganz, ganz lieb. Also wenn jemand da in der Region Hamburg was sucht, kann ich sehr empfehlen.
Weil wir gerade bei Anlaufstellen sind, in München gibt es nur die Nikolaides Young Wings Stiftung, die ist ganz toll.
Ja.
Da kann man sich auch hinwenden, die haben ganz tolle Angebote, wenn der Tod bereits passiert ist. In meinem Fall war das, ich hatte ja Unterstützung gebraucht vorher schon, bei der Kommunikation jetzt, wie sage ich es meinem Kind. Da kommen die nur nicht zum Einsatz tatsächlich, da war es dann eben die AETAS, aber für danach kann ich die auch sehr empfehlen.
Ja, die haben ja auch für Erwachsene ja auch ganz viel, gerade für junge Witwen und auch deutschlandweit. Tolle Stiftung, kann ich auch sehr empfehlen.
Sehr cool. Ja, gibt's auch, also ich bin froh, dass es da irgendwie immer gefühlt immer mehr gibt. Da passiert jetzt ein bisschen was.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, vielleicht weil wir auch jetzt mehr in der Bubble mit drin sind, ja. Weil ich merke auch, ja. Dass immer mehr Trauerbegleitung oder psychologische Berater, glaube ich, nennt sich das dann auch, gerade dann mit Fokus auf Trauer, dass es das immer mehr gibt. Und das finde ich natürlich super, weil es wird ja auch einfach gebraucht.
Total. Ach, was mir noch geholfen hat, das fällt mir gerade noch ein. Wenn man in diese Situation kommt und für Therapie wartet man ewig oder man findet jetzt auch nicht sofort einen Platz in der Trauerbegleitung oder sowas. Was ich damals sehr schnell bekommen habe, war eine Erziehungsberaterin.
Mhm.
Das klingt jetzt zwar erstmal so, ist jetzt genau das Passende, aber es war tatsächlich das Passende, weil die konnte mir tatsächlich im Umgang mit ihm helfen.
Ah, okay, cool.
Das war ja deswegen so akut, weil er sich ja plötzlich zu Hause und im Kindergarten so krass benommen hatte und nicht mehr irgendwie so gefühlt er selber war. Und ich war selber so überfordert, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt mit ihm umgehen soll. Und da war es erstmal, ich sage jetzt fast mal egal, warum er so war. Die hat zwar nicht die Ursache behandelt, aber mein Umgang mit ihm. Die kannte sich halt aus mit generell mit Kindern, die schwer im Umgang sind. Und da hat die so ein paar Tricks einfach auch für die eigene Gelassenheit und so gehabt für mich. Und dass sie wenigstens so ein bisschen sagen konnte, wenn der so reagiert, das und das und das ist total falsch zu tun, mach lieber mal so und so und so. Und das hat total geholfen. Also wenn man quasi nicht das Eigentliche bekommt, sagen wir jetzt mal die Therapie oder die Trauerbegleitung schnell, gibt es vielleicht so kleine Umwege, die man gehen kann, die einem aber trotzdem im Alltag vielleicht so ein bisschen helfen kann.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, das war mir auch, ich habe damals, das war halt einfach diese Verzweiflung, ich habe in alle Richtungen Arme dann ausgestreckt, alles abtelefoniert und alles irgendwie recherchiert, was ging und das ging eben am schnellsten. Das fand ich damals ganz cool. Und Literatur? Ich habe auch 2 Bücher, die würde ich auch verlinken in den Shownotes.
Ja.
Wir hatten damals 1, Papa ist überall, das hast du, glaube ich, schon gesagt.
Genau, das haben wir auch, ja.
Ja, ja, das ist ganz toll, also hat mir auch sehr geholfen. Und dann habe ich 1, das klingt vom Titel vielleicht, aber es ist genau deswegen, hat es den Titel auch, das heißt, wenn wir ins Gras beißen.
Kenne ich auch, ja.
Kennst du?
Ja.
Das fand ich ganz toll, weil das irgendwie so, die ganzen Fragen, die Kinder haben, da sind die Emotionen jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen zweitrangig, aber es ist, der Fokus ist mehr auf diese ganzen Kinderfragen. Was gibt's alles? Wie passiert was? Also Kinder stellen ja Fragen aus dem Nichts teilweise. Das ist ja, die überfordern dich dann plötzlich
ja, komplett. Diese Warum-Fragen kennt ja jede Mama. Ja. Ne? Das nochmal auf Tod bezogen. Also das kann man sich, glaube ich, vorstellen, was da für Fragen kommen.
im Auto plötzlich so von hinten, war Papa dann eigentlich auch kalt und weiß wie andere Leichen. Und ich so, Entschuldigung. Also, und man denkt irgendwie, und deswegen, da werden so diese ganzen Fragen beantwortet. Das fand ich sehr, als Erwachsene sehr interessant, muss ich sagen. Und dann haben wir noch einen Ort für meine Traurigkeit. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Tod bezogen, aber das fand ich ganz schön, weil es da irgendwie darum geht, dass einfach wieder, was wir vorhin schon hatten, dieses alle Gefühle sind okay und dass man sich da nicht dagegen sträubt, sondern dass man dieser, in dem Fall ist es so, dieser Traurigkeit ein Zuhause gibt und das willkommen heißt.
Genau.
Das fand ich ganz toll. Und dann hatten wir noch eins. Geht Sterben wieder vorbei?
Mhm.
Da geht es, glaube ich, schon um den Tod eines Großelternteils.
Ich meine auch. Ich da mal sehr doll mal reingekniet in dieses Thema und da sämtliche Bücher rausgesucht und gelesen und mich dazu ausgetauscht. Ich meine auch, dass es geht da. Aber es kommt ja auch immer drauf an, will man jetzt, es will ja vielleicht auch nicht jeder direkt ein Buch haben zum Thema, ne, wenn der Vater stirbt oder die Mutter oder sowas, sondern einfach allgemein ums Thema Tod, um das einfach dem Kind näher zu bringen. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber das finde ich auch sehr schön.
Und weil man diese Reihe ja oft meistens eh daheim hat, diese Wieso-Weshalb-Warum-Reihe, die hat man ja zu, keine Ahnung,
ja,
Kindergartenstart und was weiß ich, was alles gibt und Zähne putzen und Krankheit und Freunde finden. Also das haben ja viele, das hatten wir deswegen damals auch. Ich muss aber nur eins dazu sagen, was ich nicht empfehlen kann. Es geht hier jetzt nicht um Bashing, aber es ist ein sehr gehyptes Buch und es heißt Der Baum der Erinnerung.
Ja. Okay, auch.
Und die Geschichte ist eigentlich auch sehr süß, weil da geht es ja um so einen Fuchs und dann trauern die an, der Fuchs, der stirbt und andere Tiere trauern in dem Wald. Aber da wird dieses für immer eingeschlafen benutzt.
Ja.
Und deswegen mag ich es nicht.
Das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig, dass man das da so benutzt, weil das ist ja genau das, was man eigentlich nicht machen sollte.
Ja.
Ich habe auch noch ein Buch. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, wie das hieß. Das ist auch ein Kinderbuch. Das hat mir tatsächlich eine Freundin geschenkt, als es noch ganz frisch war. Da geht es um ein, ich glaube, das heißt Nie wieder mehr, Nie wieder da. Wir packen es auf jeden Fall auch unten in die Shownotes.
Mhm.
Das passt ganz schön jetzt vielleicht in die bevorstehende Jahreszeit, die uns jetzt bald ereilen wird, in den Winter. Da geht es nämlich um einen Schneemann und ein Kind und der Schneemann schmilzt. Und das ist halt einfach ein schönes Buch, weil es geht schon um dieses Thema Vergänglichkeit und um diese Endlichkeit, weil der Schneemann irgendwann weg ist. Aber es ist jetzt nicht so direkt so Bam in your face und da ist jemand gestorben. Und damit kann man das vor allem, das haben wir auch ganz früh bekommen, da war die Kleine gerade 2, so ganz sanft um dieses Thema so verabschieden, Abschied nehmen, Endlichkeit des Lebens eines Schneemanns. Das finde ich auch ganz süß, gerade für kleine Kinder, wo man vielleicht noch nicht mit diesem Wieso, Weshalb, Warum oder Warum ist der Papa kalt und weiß, als er gestorben ist, finde ich dann ein bisschen netter und also ja, man soll natürlich offen mit Kindern damit umgehen. Das kann ja vielleicht auch nicht jeder so direkt. Und dann finde ich das ganz schön so als Einstieg. Nie mehr da, glaube ich, heißt das. Aber das packen wir unten rein, wie es genau heißt. Das finde ich ein sehr schönes Buch, um da einfach mal so, ja, so sanft ins Thema einzusteigen.
Geht es da so ein bisschen auch um diese Jahreszeiten, um diesen Zyklus so ein bisschen? Oder ist das quasi nur der Schneemann, der halt im Winter da ist und im Frühling
ja,
dann
es geht schmilzt? Genau, ja, so Winter und Frühling, genau, darum geht es ja hauptsächlich.
Weil das hatte ich auch irgendwann mal gelesen, dass sehr krass, dass Kinder in diesem, ich nenne es jetzt mal Kindergarten, Vorschulalter, die lernen doch mal ganz viel so mit den Jahreszeiten und dass da dieser Zyklus Stimmt. So ein bisschen das Leben beginnt. Im Frühling,
ja, ja,
im
ja.
Sommer geht es dann, das war glaube ich in eins von den Büchern auch drinnen, wo es um so Erdbestattungen ging. Ist es das mit dem ins Gras beißen?
Ich meine ja.
Da wird glaube ich auch diese, was wir haben, der Papa ist ja hat ja einen Baum im Ruhewald, der hat ja eine Urne, die so eine, was ist denn das, irgend so ein Schwefelstoff und die verbindet sich dann mit der Erde, also die kompostiert sich selber, also er kompostiert sich dann selber irgendwie in der Erde. Frag mich nicht genau, wie das funktioniert.
Ja, ja, da hat man so andere Urnen dann, ne?
Ja, das ist so eine speziell für einen Wald.
Ja, mein Opa hat auch so eine, der wurde auch auf so einem, ich weiß gar nicht, ob das Friedwald ist oder auf so einem
Ruhewald,
Feld.
Oder
da ist das auch so. Ruhewald, ich weiß es gar nicht. Also Jacek wurde auch eingeäschert in einer normalen Urne, in Anführungsstrichen. Aber die muss ich hier, glaube ich, auch irgendwann abbauen. Da habe ich letztens nämlich recherchiert, ob sich sowas auch abbaut, so eine Urne. Aber ja, das baut sich auch irgendwann ab. Aber natürlich wahrscheinlich nicht so kompostierbar wie in dem Friedwald.
Ich glaube, es dauert einfach nur länger.
Ja.
Also ich glaube, die im Ruhewald muss wahrscheinlich relativ schnell, weil das ja alles, du darfst da ja nichts haben, was irgendwie,
ja,
du darfst
genau.
Ja nicht mal Geschenke hinlegen.
Ach,
Also du durftest nicht mal das Grab schmücken, das ging nicht mal. Die haben das dann, also die lassen das natürlich so kulanterweise schon ein, zwei Wochen liegen, aber dann wird das auch wirklich alles weggeräumt, weil sie das gar nicht erst zünden wollen, die Idee, dass man dann ständig irgendwas, und sei es nur eine Rose oder ein Stein, also Dinge, die auch, gar nichts.
Aber wisst ihr denn, wo Holger da liegt oder ist das irgendwie so, also das weiß man schon, weil ich weiß bei meinem Opa, also dem Vater von meiner Mutter, wir wissen das natürlich auch, weil die Urne da hinabgelassen wurde, aber eigentlich ist das so anonym, da gibt es dann ganz vorne an diesem Feld so ein Findling, wo dann ein Namensschild mit ganz vielen anderen Namensschildern drauf ist, dass man weiß, Person XY liegt hier irgendwo auf diesem Feld, aber eigentlich ist es halt so, dass man nicht weiß, wo genau auf diesem Feld die Person liegt. Das habt ihr schon, das wisst ihr schon.
Also du suchst dir, in dem Fall ist es so, du suchst dir den Baum aus.
Aha. Ach so.
Und dann ist an dem Baum so ein Schild, da wird so ein Schild angebracht.
Ah, ja, ja.
Also steht dort Vor- und Nachname und Geburt- und Todesdatum. Und dann so ein kleines Symbol. Und das Symbol ist aber optional. Also du kannst dann auswählen, die haben dann irgendwie so, keine Ahnung, 1000 verschiedene Symbole. Und was aber auch möglich ist, und das fand ich sehr süß und das haben wir auch gemacht, du kannst von dem Kind was vormalen lassen und die gravieren das nach.
Oh,
und in unserem Fall ist so, dass bei Papa liebte immer die Sonne und hat mein älterer Sohn damals eine Sonne gezeichnet und dieses Sonnensymbol ist jetzt auf dem Schild eingraviert.
Oh, wie schön.
Das ist sehr süß.
Das ist
aber wir wissen, also du weißt schon, welcher Baum, aber je nachdem, wie groß so ein Baum ist, in unserem Fall ist es ein großer Baum, es sind dann auch mehrere Gräber. Wir haben einen Baum genommen, da war bisher noch keiner. Also er liegt bisher alleine dort. Deswegen weiß ich so ungefähr, an welcher Position. Also es ist so ein Riesenbaum und das sind 8 Positionen. Also theoretisch 8 Gräber. Mhm. Also ich weiß ungefähr, wo er ist, aber so 100-prozentig, nachdem da jetzt nichts mehr liegen darf und so. Und das ist natürlich auch mit den Geschenken. Immer die Jungs bringen dann immer zu Vatertag und zum Geburtstag ihre Geschenke. Und weil sie natürlich aber auch Hummeln im Hintern haben, rennen sie dann sonst wohin. Und dann gehe ich immer so, ich komme gleich nach. Und stecke ich schnell wieder ein. Und das landet jetzt gerade alle in der Kiste. Irgendwann, wenn sie alt genug sind, werde ich sie natürlich sagen. Aber im Moment, auch der Ältere mit fast 8 glaubt immer noch sehr gern daran, dass das jetzt so stimmt.
Ja.
Ich glaube, er will auch gern nur dran glauben. Und deswegen lasse ich die da, die sollen da ihre Geschenke bringen und alles top. Und in dem einen Buch wird es eben auch so behandelt, dass es dieser Naturkreislauf ist. Und sie wissen halt, dass Papas Asche im Endeffekt ja jetzt mit dem Baum verwurzelt ist.
Ach, schön. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Also, dass es diese Möglichkeiten gibt, finde ich sehr schön, ja.
Ja,
ja, ich habe mich damals für ein traditionelles Grab entschieden. Also Einäscherung, weil ich fand einfach, das ist moderner als für einen jungen Menschen. Als jetzt so wie heißt das noch, Erdbestattung ist so für meine Großeltern irgendwie so. Finde ich persönlich. Und ich hätte tatsächlich auch so einen Friedwald oder sowas auch schön gefunden, aber da die Kleine halt noch so klein war, wollte ich, ob sie das jetzt tatsächlich auch so sieht, weiß ich natürlich nicht, aber dass sie einen richtigen Ort hat, wo sie hingehen kann mit Papas Garten und Blumen, weil sie stellt so gerne Blumen hin und Grabstein und so, dass sie halt da einen persönlichen Ort hat, weil sie ja normal, das Grab ist jetzt 25 Jahre, komm, dann ist sie 26, 27, dann ist sie ja auch erwachsen, aber dass sie halt jetzt die nächsten Jahre einen Ort hat, wo sie immer hingehen kann und wo sie weiß, hier liegt ihr Papa. Also ich glaube, wäre ich jetzt nur ich und hätte ich die Kleine nicht gehabt, hätte ich vielleicht auch sowas, irgendwie Friedwald oder Ruhewald oder sowas. Wir haben halt nie drüber gesprochen, Jacek und ich, was wir uns so vorstellen. Sollte man machen, also man weiß ja nie.
Dazu gibt es eine extra Folge, weil das ist super wichtig.
Dazu gibt es eine extra Folge, genau, dass ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Aber auch immer im Hinblick darauf, dass halt die Kleine noch sehr klein ist und noch viele Jahre ans Grab von ihrem Papa gehen wird, höchstwahrscheinlich, dass sie einen Ort hat, wo sie vielleicht ja mehr mit verbindet als ich jetzt persönlich, weil ich bin jetzt nicht so verwurzelt mit dem Grab, um es so auszudrücken. Ich sehe meinen Mann mehr in ihr, also in unserer Tochter und zu Hause, als auf dem Friedhof, wo ich nun keine Verbundenheit zu spüre, aber sie vielleicht ja mehr, weil sie sich ja nie an den Papa erinnern wird können. Deswegen fand ich so ein traditionelles Grab eigentlich ganz, ganz nett. Und unser Friedhof ist auch ganz schön. Also ich glaube, es gibt in der Stadt Schlimmere.
Und genau, er ist bei dir in der Stadt. Das heißt, du kannst halt einfach auch spontan, wenn dir mal ist, kannst du mal vorbei. Das ist bei uns, ist es ein Tagesausflug.
Richtig.
Also wir müssen wirklich, es sind 45 Minuten hin. Das ist schon ein Act. Da fahren wir nicht mal nach dem Kindergarten kurz hin.
Ja, ja, bei uns ist Bollerwagenausflug dahin. Ne? Also packen wir Bollerwagen und laufen zu Fuß da, also schon ein bisschen länger hin, aber es ist zu Fuß erreichbar. Das ist schon schön. Also das ist tatsächlich, um die Ecke will ich jetzt nicht sagen, aber es ist kein Tagesausflug. Ja, das stimmt.
Ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. Das soll man einfach so entscheiden, wie es dann irgendwie für die individuelle Situation dann passt, ne?
Ja.
Ja, ihm war es egal tatsächlich. Also ich hatte ja die Chance, noch mit ihm drüber zu sprechen. Er hat damals, der war schon in der Situation, er hat gesagt, ist mir alles völlig egal. Ihr macht die Beerdigung so, wie euch danach ist. Also verbrannt werden wollte er. Aber ob er jetzt ein Grab oder ein wo, ob jetzt, ein, keine Ahnung, in der Stadt, in der wir wohnen oder wo er aufgewachsen ist oder sonst wo, er hat gesagt, das ist ihm alles, das war dem alles völlig. Also der hat gesagt, mach doch, was du willst.
Es ist ja auch, wenn man es mal realistisch betrachtet, machen wir es ja auch hauptsächlich für uns, ne? Also, dass wir einen Ort haben, den wir, ich glaube, mein Mann ist es wurscht, ob da jetzt weiße Blumen auf dem Grab sind oder pinke oder blaue. Das ist ja eigentlich eher mehr so für die Angehörigen, dass die einen Ort haben, den sie hegen und pflegen können, womit sie sich vielleicht verbunden fühlen oder so. Ich glaube auch, das wäre Jacek auch wurscht gewesen. Also, wie gesagt, wir haben nie drüber gesprochen, aber so schätze ich ihn ein, dass ihm das jetzt auch egal gewesen wäre, ob da jetzt ein Sonnenblumen wachsen oder was weiß ich was, keine Ahnung. Im Endeffekt ist es für uns.
Genau, er hat auch gesagt, das müsst ihr so gestalten, wie es euch am wichtigsten ist, weil ihr seid diejenigen, die das quasi umsetzen.
Richtig, man muss das auch pflegen. Das ist auch dann, also ich sehe es bei meinem anderen Opa, der auch verstorben ist, der hat schon so ein, also Erdbestattung und so ein Doppelgrab, das ist so groß wie so ein Ehebett. Ne? Und das ist wirklich so ein halber Garten, den du dann immer bepflanzen musst und bewässern musst und hegen und pflegen musst. Und bei einer Einäscherung, also bei uns auf dem Friedhof, ist es halt so ein einmal ein Quadratmeter Gärtchen davor vorm Grabstein. Da ist jetzt nicht so super viel Platz. Das hält sich in Grenzen, das kriegt man ganz gut hin mit dem Bepflanzen und instand halten. Aber das muss man halt auch machen. Ne? Also es ist, also ich habe da auch Hilfe, weil ich das tatsächlich in meinem Alltag auch jetzt, obwohl es nah dran ist, schaffe ich es auch nicht, da irgendwie gerade im Sommer jeden Tag hinzufahren, um es zu bewässern. Aber da sollte man auch immer dran denken, dass das auch eine Verantwortung ist, die man über, also 25 Jahre ist ja so ein klassisches Grab, also mindestens 25 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das sogar noch verlängern, weil die Kleine eben so jung war, als er gestorben ist, über Jahrzehnte dann gepflegt werden sollte. Also finde ich auch. Ich finde, wenn man schon sagt, okay, hey, das kann man nicht leisten, dann kann man direkt über so ein anonymes Grab oder eine Friedwald oder da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man sagt, jemand möchte das oder findet das schön, dann muss man sich aber auch drum kümmern. Ich finde es immer traurig. Also ich bin jetzt auch nicht super oft am Grab, aber wie gesagt, ich achte schon drauf, dass es immer gepflegt aussieht. Ich habe da auch Hilfe und eine Gärtnerei, die mich da auch unterstützt, wenn ich mal es nicht so kann und tatsächlich nicht schaffe. Aber ich finde es traurig, so Gräber zu sehen, die dann so lieblos sind. Jetzt gar nicht im Sinne von, die Deko ist nicht schön, also um Gottes Willen, da hat es ja jeder einen anderen Geschmack, aber halt verwahrlost, ne? Lieblos, nicht hübsch gestaltet.
Dass man halt merkt, da kommt irgendwie
da,
keiner mehr
so. Da merkt man,
so,
bei uns zum Beispiel um das Grab ist seit 2 Jahren kein Gras nachgewachsen, weil der hat, also so viele Leute sind immer da und seine Eltern und wir und, ne, und wir trampeln, ich glaube, dieses Gras, was jedes Mal gesät wird, die Grille, wir immer trampeln wir das kaputt, da wächst aber nichts Neues nach, weil da halt immer, ja, jemand kommt und dann wird gehakt und hier und da und Blätter abgesammelt und so. Und das finde ich auch schön und es ist aber auch eine Verantwortung, das zu haben.
Total.
Es war ein sehr wichtiges Thema, worüber wir gesprochen haben. Und wir hoffen, dass ihr viel daraus mitnehmen konntet, für euch, für eure Kleinen oder auch für nahestehende Personen, falls ihr jemanden kennt, der Ähnliches erlebt hat oder der gerade in einer Phase steckt, wo ja einfach sowas vielleicht bevorsteht. Steht dem bei und vergesst die Kleinen nicht, weil es einfach unheimlich wichtig ist, auch die Trauer der Kinder aufzufangen. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, wir freuen uns immer über Themenvorschläge, über eure Nachrichten. Ihr wisst, wir üben noch ein bisschen. Wir sind gerade am Anfang von unserem Podcast und rufen uns da noch so ein bisschen ein. Aber schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Und falls ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne. Tschüssi.
Bis nächste Woche. Tschüss.